Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Seid mir gegrüßt, meine edlen roten und weißen Brüder und Schwestern natürlich auch. Ich habe neulich, als ich durch, ich habe gerade ein Buch in der Hand. Ich habe aus dem Regal ein Karl May gezogen. Ich konnte nicht schlafen, bin aufgestanden, dachte, Mensch, guck mal an, da steht der Schatz im Silbersee. Lese ich doch mal ein Karl May. Es ist eine Weile her. Ich habe tatsächlich früher als Kind Karl May gelesen, ich weiß nicht, 3 oder 4 Bücher maximal, dann hat es mich auch verlassen, dieses Interesse. Aber da kommen jetzt schon vage, verschwommene Erinnerungen hoch, denn der Schatz im Silbersee, das war tatsächlich das erste Buch, das ich gekauft habe. Dass ich jetzt hier über Karl May rede, hat nichts mit dem Kanu des Manitou zu tun. Aber jetzt, wo ich das gesagt habe, kann ich das verlinken und vielleicht kriegt es ja dadurch irgendwie aufmerksam. Das, ehrlich, wie viele knapp 30 Jahre, 25 Jahre später eine Fortsetzung zu drehen, von denen die meisten Leute, die das jetzt heute sehen, zumindest wenn ein jüngeres Publikum angestrebt wird, das wahrscheinlich nur als eine Parodie auf den Schuh des Manitou erkennen, wenn sie sich daran überhaupt noch erinnern. Also eine Parodie auf die Parodie. Und wer weiß denn noch, dass der Schuh des Manitou was mit Karl May zu tun hatte? Das, klar, die Filme werden immer noch gezeigt, aber das ist ein sehr altes, aussterbendes Publikum. Klar, es gibt auch immer noch eine große Karl-May-Fangemeinde, natürlich. Aber die stirbt langsam aus. Die ist alt und wächst nicht nach. Das ist so, da jetzt nochmal mit anzukommen, ach, wer weiß, was weiß denn ich? Ich fand auch schon den Schuh des Manitou nur mäßig komisch, das Kanu des Manitou, nachdem ich jetzt 2 Trailer gesehen habe. Oh, habe ich auch schon wieder genug gesehen. Nein, der Grund ist eigentlich ein ganz anderer. Als ich neulich in Würzburg war, bin ich in der Fußgängerzone an dem alten Kiosk vorbeigegangen, wo ich mir damals den Schatz im Silbersee gekauft habe. Das ist der gleiche uralte Laden, den gibt's immer noch. Das sind jetzt bestimmt 4 Jahrzehnte vergangen seitdem. Ist immer noch da und damals, weiß nicht, warum, was mich da reingetrieben hat, wahrscheinlich wollte ich Comics kaufen und dann stand ich da vor dem Regal. Auf einmal kam ein älterer Herr zu mir und hat mich voll gecast, weil was anderes kann ich eigentlich nicht sagen. Mir dann, ah ja, das, ach, die Heftchen und so, das ist ja nichts, ich muss mal gute Bücher lesen. Und da sind gute Bücher. Und dann stand da tatsächlich ein Drehregal mit Karl-May-Büchern. Und den Schatz im Silbersee, das ist gut, das sind gute Bücher, das ist gut, das muss ich lesen. Hat mich so lange voll gequatscht, bis ich dann tatsächlich mein Taschengeld für den Schatz im Silbersee ausgegeben habe und auch irgendwie das Gefühl hatte, das müsste ich jetzt tatsächlich lesen. Also war nicht einfach nur so, oh, geh weg, alter Mann. Sondern ich war irgendwie überzeugt, ja, also da muss irgendwas dran sein. Ich muss das jetzt lesen. Jetzt lese ich den Schatz im Silbersee. Und hatte dann diese Taschenbuchausgabe. Das ist übrigens nicht meine, die ich hier habe. Da steht der Name meiner Tante drin. Meine Mutter behauptet, das wäre ihr es gewesen. Meine Tante hätte sich häufig Sachen von ihr ausgeliehen und dann behauptet, das wären ihre gewesen. Geschwister halt. Geschwisterliebe. Schön. Das ist jetzt irgendwie 7 Jahrzehnte zurück und immer noch, das war mein Karl May, den hat die mir weggenommen, das war meiner. Schön, aber es geht mir ja auch nicht anders. Ich kann mich auch noch über Sachen aufregen, die 5 Jahrzehnte her sind. Das wird hoffentlich in 20 Jahren immer noch so sein. Es ist einfach ein Zeichen, dass man noch lebt. Und dann hatte ich das und als ich dann zu Hause stolz meinen Schatz gezeigt habe, meinen Schatz im Silbersee, meinten meine Eltern, und das hättest du auch billiger haben können, die haben wir alle hier, hättest du auch von uns kriegen können. Und ich dachte, oh Mann, oh. Wirklich von beiden Eltern war damals schon eine große Sammlung an Karl May. Von meinem Vater waren mehr die Wild-West-Geschichten. Meine Mutter war eher, hat sich dann mehr auf Karabenemsi, Hatschi Halef Oma und so spezialisiert. Und ich weiß noch, ich kann mich wirklich an kaum was erinnern aus dem Schatz im Silbersee. Ich weiß, dass Old Firehand vorkam. Und den erinnere ich mich auch sofort wieder. Ansonsten an wirklich so gut wie nichts. Und dass irgendwann tatsächlich Old Shatterhand und Winnetou kurz vorkam. Und ich das irgendwie schade fand, wenn ich schon, dann wäre doch auch, also wenn schon Karl May und Western, dann hätte der Winnetou auch tatsächlich sofort auftauchen müssen. Und der edle Häuptling der Apachen und alles so. Aber ich habe dann später auch mehr. Ich war dann auch mehr Team Karabenemsi als Team Old Shatterhand, muss ich sagen. Also Hatschi Halef Oma, Hatschi Abul Abbas Ibn, Hatschi Halef Oma Ben, Hatschi Abul Abbas Ibn, Hatschi Dawud al-Ghosara. Habe ich einen Hatschi ausgelassen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist den vollen Namen, kann ich heute noch, wenn ich es richtig gemacht habe, was ich nicht unbedingt, was sein kann, dass es nicht stimmt. Einfach aus einem Grund, weil mir damals schon ich habe damals schon gemerkt, dass das irgendwie nicht stimmen kann, dass das nicht wirklich der Wilde Westen sein kann, dass das Fantasy ist. Es ist Wild West Fantasy, was Karl May da geschrieben hat. Eigentlich könnte dieser ganze Wilde Westen auf irgendeinem Mittelerde-Kontinent angesiedelt sein und man verpasst den Fantasy-Rüstungen mit Cowboy-Hüten und Federschmuck und so, und dann würde das Ganze irgendwie viel mehr Sinn machen. Allein die Dialoge sind so haarsträubend, gedrechselt und verkorkst, die passen einfach überhaupt nicht rein. Ich lese hier mal vor, und damit ich das Zitaterecht habe, der Schatz im Silbersee von Karl May, ungekürzte Volksausgabe. Aha. 1284.000 in der Gesamtauflage. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Karl May Taschenbücher im Verlag Karl Überreuter Wien Heidelberg. Boah, ja, klingt gut, gibt's garantiert nicht mehr. Und ich glaube, von 1951 müsste das sein. Die Ausgabe. So, jetzt lese ich mal hier vor eine Passage, die sich zwischen einem Gangsterboss, einer Bande von abgerissenen Typen, Tramps nennt sich die, das ist absolut korrekt, das war im Wilden Westen bekannt, dass Tramps Gangsterbanden sind, die durch die Lande zogen und Eisenbahnen überfallen haben und dann weiter zu. Was er sich ausgedacht hat, was sich Karl May ausgedacht hat, das ist herrlich. Er erfindet einfach irgendwelche Gruppen, irgendwelche Personen, irgendwelche Gepflogenheiten, das Gesetz des Westens, das Gesetz der Prärie und lauter so ein Käse. Aber man hat das geglaubt, es war fantastisch, es war wundervoll. Alle alle guten Westmänner waren immer Deutsche, ist klar. Hat auch einfach den Nationalstolz verlangt. Old Firehand ist Deutscher, Old Shatterhand ist Deutscher. Der schwarze Tom ist Deutscher, sogar die Tante Droll ist Deutscher. Das ist eine der ersten frühen Transgender- oder Transvestiten-Figuren. Faszinierend. Ist Deutscher. Also, und die Westmänner, und dagegen sind die Innsmänner, Westmann und Innsmann, da läuft es einem schon eiskalt den Rücken runter. Faszinierend, wirklich. Die sind edelmütig und tapfer und rote Brüder und Haug und hasse nicht. Und also es ist faszinierend. Und hier haben wir einen Dialog zwischen dem Gangsterboss dieser abgerissenen Bande und das Ganze spielt auf einem Flussschiff statt, auf einem Arkansas-Flussschiff oder Missouri, ich bin mir nicht sicher. Und einem der Heizer, einem schwarzen Heizer auf dem Schiff, den der Gangsterboss irgendwie für sich einspannen will. Rasch und gierig leerte der Schwarze stehend zwei Gläser und meinte dann: Das ist eine Erquickung, Sir, die sich unser einer nicht oft leisten kann. Aber sagt, wie kommt ihr auf den Gedanken, mich einzuladen? Ihr Weißen seid doch sonst nicht so. Bei mir und meinen Freunden ist ein... auch ein Mensch. Ich habe gemerkt, dass ihr beim Kessel angestellt seid. Das ist eine schwere Arbeit, die durstig macht. Und da ich mir denke, dass der Kapitän euch nicht mit 100-Dollar-Noten bezahlen wird, so sage ich mir, dass euch ein guter Schluck gerade recht sein werde. Da habt ihr einen vortrefflichen Gedanken gehabt. Der Kapitän zahlt freilich schlecht. Man kann es zu keinem rechten Trunk bringen, zumal er keinen Vorschuss gibt, wenigstens mir nicht, sondern erst am Schluss der Fahrt in den Beutel greift. Damn! Das sind doch Dialoge. Das ist der Wilde Westen da. Der Wilde Westen lebt, meine Güte. Das ist so herrlich. Genau so hat man im Wilden Westen geredet. Ihr und euch und Sir und vortrefflicher Gedanke. Mann! Das war mir schon als Kind klar. Wir kannten ja den Wilden Westen aus dem Fernsehen und wir wussten, so wird da nicht geredet. Andererseits, Karabenensi und im Orient, oh, das hätte schon durchaus er sein können. Warum auch nicht? Das hat mir dann irgendwie erstmal einfach besser gepasst. Es war genauso, ist genauso Quatsch, ist genauso verkehrt, genauso verkorkst. Aber bitte, naja. Und ich meine, heute machen wir uns drüber lustig, dass man damals wohl geglaubt hat, Karl May hätte wirklich Reiseberichte geschrieben und dass das keiner verstanden hat, dass der sich das alles nur ausgedacht hat. Hahaha, da waren die dumm damals, uns kann das heute nicht passieren. Naja, Gott, ja, uff erstmal, das ist mir, ach Mensch, Entschuldigung, ich springe gerade, meine Gedanken springen. Jetzt weiß ich auch wieder, damals als der Schuh des Manitou rausgekommen ist, das war ungefähr die Zeit, als auch Ja-Uff erstmal. Kennt ihr das noch? Dieses Hörspiel, das, wer hat denn da mitgespielt? Rüdiger Hoffmann war Winnetou. Ja-Uff erstmal, ich weiß nicht, ob sie es wussten. Tatsächlich würde ich auch mal herrlich. Und ich glaube, Jürgen von der Lippe müsste Old Shatterhand gewesen sein. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Hörspiel, ein Karl-May-Hörspiel, das die neu eingelesen haben. Mike Krüger war, glaube ich, noch dabei und Heller von Sinnen und so. Herrlich. Und das muss ungefähr die Zeit gewesen sein, ein paar Jahre vorher oder ein paar Jahre nachher, Schuh des Manitou. Ich habe es jetzt echt nicht genau im Kopf, aber so um 2000 rum. Das war, natürlich war dann zu der Zeit Karl May gerade großes Ding, weil die Filme kannten damals alle noch, kennen heute wahrscheinlich noch die Älteren, so vom Sonntagnachmittagsprogramm oder von Sonntagnachtsprogramm eher, irgendwo so um 25 Uhr im 7. öffentlich-rechtlichen Programm oder so. Aber Karl May gelesen hat natürlich niemand mehr, angeblich, wahrscheinlich, möglich. Also zumindest gibt das niemand mehr zu. Ich bin auch ziemlich sicher, wenn ich meiner Tante erzähle, ich habe von dir gefunden. Ich würde sich da nicht dran erinnern können. Aber da war mit Ja-Uff erstmal war der Karl May damals in aller Munde. Jetzt weiß ich nicht, wo ich abgebogen bin. Also da hat man den Karl May noch gekannt. Zumindest wusste man, Karl May. Es war ja auch kein Buch, es war ja auch nicht ein Roman, eine Romanlesung, sondern ein Hörspiel. Also so gesehen hat trotzdem niemand den Karl May gelesen. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich abgebogen bin. So ein Mist. Ich brauche mal einen Schluck. Einen Schluck Spezi. Weil es lecker ist, Entschuldigung, ich schon sehr lange keins mehr getrunken habe, habe ich im Keller vorgefunden. Denn am Wochenende kommt meine Schwester mit den Kids und die trinken das gerne. Also hat der Onkel ihnen erstmal schon mal eine Flasche Spezi weggetrunken. Aber wir waren immerhin heute Getränke holen. Ich habe Kästen geschleppt und da habe ich auch noch mal Spezi mitgebracht. Das ist jetzt der Lohn, das habe ich mir verdient. Es war heiß heute. Es ist immer noch heiß. Ich sitze hier im Schatten unter dem Kirschbaum. Ich könnte reingehen. Im Haus ist es viel kühler. Aber es ist jetzt hier war es bestimmt schon über 30 Grad. Aber im Schatten finde ich es angenehm. Und ganz ehrlich, ich leide zwar auch wie andere unter der Hitze und der Sonne, und wenn ich mich bei Hitze anstrenge, geht es mir auch nicht gut, gerade wegen der Lunge. Aber auch gerade wegen der Lunge genieße ich die warmen Temperaturen auch sehr. In der Sonne sitzen ich vertrage jetzt auch die Sonne nicht so gut von der Haut her, und ohne Hut ging es auch nicht, aber meiner Lunge tut es tatsächlich gut. Und vor allem, ich kann jetzt hier noch draußen im T-Shirt und kurze Hose sitzen. Im Garten. Nächste Woche kann ich das schon mal nicht mehr, weil da ist kein Garten mehr da. Da ist dann nur Köln. Kann ich an der Neusser Straße sitzen, im ganzen Verkehr oder in vollen Parks oder höchstens in meinem blöden Hinterhof. Und draußen im T-Shirt und kurze Hose kann ich in einem Monat schon mal gar nicht mehr sitzen. Dann ist nämlich für mich schon wieder der Sommer vorbei und Winter. Weil im Herbst, da darf ich mich schon wieder dick anziehen, damit ich mich nicht verkühle. Also genieße ich das jetzt, dass es eigentlich ungesunde Temperaturen sind, um sich draußen aufzuhalten. Aber hier unter dem Kirschbaum, hinter unserem Pool im Garten, wo ich auch gerade im Wasser war, vorsichtig, damit ich mich nicht, ehrlich, bei den Temperaturen, ich gehe ins Wasser und muss aufpassen, dass ich mich nicht verkühle dabei. Schon echt pervers. Ach ja. Nee. So, Karl May war man noch. Ja, ich meine, Karl May war ein Riesending und wir machen uns heute drüber lustig, dass die Leute das nicht verstanden haben, dass Karl May sich alles nur ausgedacht hat, dass das nicht echt war, nicht gestimmt hat. Da sind wir heute so viel schlauer als die Menschen damals und können höhnisch auf die herabblicken. Und was haben wir damals in den 90ern gemacht? Dan Brown. Dann haben wir Dan Brown gelesen und auch alle geglaubt, dass das stimmt, was der da zusammen fantasiert hat. Dabei hat sich Dan Brown, der war genauso wenig Romreisender wie Karl May im Wilden Westen unterwegs war oder im wilden Kurdistan. Der hat sich ja auch seine ganzen Locations seiner Romane aus Reiseführern zusammengeschrieben. Gut, es macht es einfacher, dann später Reiseführungen für Dan Brown Sehenswürdigkeiten, die gab es ja auch oder gibt es vielleicht sogar immer noch, weiß ich nicht. Das macht es leicht, weil die Touristenführer dann nicht viel anderes machen müssen als sowieso. Sie können einfach nur die Besichtigungen von, was weiß ich, der Engelsburg oder Engelsbrücke und Vatikan alles damit schmücken, dass sie Häppchen aus Dan Brown zum Besten geben. Die Locations gibt es ja alle, die stimmen ja alles. Anders als man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, Harry Potter oder so, da könnte man keine Besichtigungen machen. Da wäre es schon schwierig, den Ligusterweg zu finden. Man kann den Bahnhof, was war es, King's Cross? Aber den kann man finden, aber mit dem Bahngleis wird es schon schwieriger. Obwohl, ich glaube, da gibt es mittlerweile, da gab es dann auch ein Schild, oder gibt es das noch? Oder bilde ich mir das ein? Egal. Und ich meine, Dan Brown habe ich übrigens noch nie gelesen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist eine Bildungslücke, muss ich ehrlich zugeben. Die späteren Hypes, Harry Potter, Herr der Ringe, ja, kenne ich. Bis zum Erbrechen habe ich nicht gelesen. Die Vampire mag ich zwar, aber vielleicht muss ich diese Bildungslücke doch mal glitzernde Romantik-Vampire. Ich habe mal ein Stück von einer Verfilmung gesehen, so gefühlte eine Minute, das war wahrscheinlich weniger. Das hat mir gereicht. Dan Brown, ich weiß dann nur, dass es eine Stelle gibt, in der einer der Helden sich über den Petersdom, das muss ein Priester oder ein Geistlicher, durch den Aufwind über den Petersdom hat tragen lassen vom Aufwind, die Sultane als Segel benutzt, hat er da über dem geschwebt und dann die Sultane, die aufgespannte Sultane als Flügel, ist er auf dem Aufwind herabgeschwebt und dann sicher im Tiber gewassert, Tiber gelandet. Ja, das konnte man zu Zeiten noch machen, so in den 50ern. Kennt ihr den Film Ein Herz und eine Krone mit Audrey Hepburn? Da konnte man das noch machen, zu den Zeiten, als, ich weiß nicht, wann Dan Brown gespielt hat, das weiß ich tatsächlich nicht, aber wenn es da gespielt hat, als es geschrieben wurde, dann hat man sich dabei den Knöchel verstaucht, denn der Tiber war in den 90ern bereits einfach nur eine vollkommen versandete Schlickerbahn mit einem kleinen bisschen Wasserrinnsal dazwischen. Da konntest du nicht mit deiner Soutane drin wassern und dich schwimmend ans Ufer retten. Es ist nicht möglich. Aber im Reiseführer stand das natürlich nicht. Also woher sollte ein Brown das wissen? Ja, und ich meine, wir machen uns jetzt heute darüber lustig und haben es später selber nicht wirklich gekonnt. Das ist... Oh Gott, Nachbarn. Jetzt muss ich mal kurz meine Gedanken sammeln. Ich wollte nämlich noch von da woanders hingehen. Lass ich mal eben die Nachbarn in Ruhe aus der Garage kommen. Ja, was bei Dan Brown halt auch für den großen Hype geführt hat, das waren die großen Verschwörungstheorien. Damals waren Verschwörungstheorien noch große Unterhaltung. Man hat, es war ja auch immer so, man hat immer so ein bisschen gehofft und geglaubt, dass es stimmen könnte. Heute sind Verschwörungstheoretiker Schwurbler und wir können hohnlachend auf sie herabblicken, höhnisch, wie wir das heute auf die Leute machen, auch auf die Leute herabblicken können, die Dan Brown für echt gefunden haben und sie auf die Leute herabblicken können, die Karl May geglaubt haben. Können wir mit höhnischem Überlegenheit, höhnischer Überlegenheit auf diese Leute herabblicken und uns schlau und intelligenter fühlen und sie Schwurbler nennen? Ich weiß nicht, ob Schwurbler mittlerweile verdient, den Begriff zu benutzen, verdient als Armutszeugnis gilt oder ob das wirklich immer noch benutzt wird. Aber es ist schon peinlich gewesen, wie das aufkam und plötzlich alle verkündet haben, Schwurbler, das sind Schwurbler, die nennen wir nicht Theoretiker, die verdienen das nicht, Theoretiker genannt zu werden, Verschwörungstheoretiker, das sind gar keine Theorien, die wissen ja nicht mal, wie man eine Theorie richtig aufbaut, das sind überhaupt keine echten wissenschaftlichen Theorien, das sind Schwurbler. Und ganz ehrlich, 9 von 10, und ich bin jetzt höflich und vorsichtig, 9 von 10 Leuten, die das nachgeplappert haben, die das rumpapageit haben, diese Sätze, haben selber noch nie eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, denn gelesen. Die konnten eine echte Theorie nicht von ihrem Arsch unterscheiden, aber haben sich dadurch besser fühlen können, dass es wieder eine Gruppe gibt, auf die sie herabsehen können, die Schwurbler. Weil, warum macht man das? Damit man sich schlauer fühlt und sich besser fühlt. Letzten Endes genau dasselbe, was ich jetzt gerade mache, indem ich auf diese Leute herabsehen kann. Und bevor ihr euch jetzt zu lange nachdenken müsst, natürlich ihr auch. Denn die Schlaueren unter euch haben genau dasselbe gerade bei mir gedacht. Ja, aber du weißt Bescheid. Und die weniger Schlauen denken es jetzt, als ich es gesagt habe, ja, aber du, weil sie vielleicht sich auch ärgern und wurmen, weil sie das Wort Schwurbler noch benutzen und sie denken, was soll ich mir von dir jetzt sagen? Ihr genauso. Genauso wie ich. Denn dieses auf andere herabblicken wollen, sich schlauer zu fühlen, ist eine der absoluten Grundbedürfnisse. Das ist ja auch, der Mensch existiert ja nicht einfach nur. Wir vegetieren nicht, wir wollen weiterkommen, wir wollen lernen. Der Mensch ist lernbegierig. Und wenn man sich irgendwann gestehen muss, dass man dumm ist, dass man die Welt nicht versteht, was auch ein ganz normaler Prozess ist. Denn wie viele von uns sind so schlau, dass sie alles um sich herum verstehen, einordnen können, durchschauen können, dass sie alles begreifen? Niemand. Wirklich. Das gibt's einfach nicht. So gut wie alle von uns kennen dieses Gefühl, sich dumm zu fühlen, die Welt nicht zu verstehen oder irgendwas nicht zu verstehen oder hilflos zu sein. Und was weiß ich, die Nachrichten anzuschauen und sich zu begreifen, weil wie kann das kommen, wie passiert das? Oder sie nichts von Wirtschaft oder von Politik oder von Wissenschaft oder von was weiß ich, auf welchem Gebiet auch immer zu verstehen und sich das eingestehen zu müssen, dass man einfach nur zu doof ist. Das ist ein ganz unschönes Gefühl, das mag niemand. Das ist menschlich, das ist verständlich. Und ja, wo kommt das mit den Verschwörungstheorien her? Ganz einfach. Wenn ich die Welt nicht verstehe, weil ich einfach nur zu dumm bin, dann bin ich einfach nur zu dumm. Wenn ich die Welt aber nicht verstehe, weil da irgendwo im Hintergrund eine finstere Organisation sitzt, ein Geheimbund, der die Fäden zieht und Dinge im Geheimen macht, dann liegt es nicht daran, dass ich zu doof bin, wenn ich das nicht verstehe. Denn ich soll es ja nicht verstehen. Die geheimen Echsenmenschen im Hintergrund, die sind's, deren Sinnen und Zielen darauf strebt, dass wir es nicht verstehen. Ja? Damit fängt das schon an. Und wenn wir dann auf andere herabblicken können, fühlen wir uns auch. Das Gleiche ist es dann auch. Wenn wir auf andere herabblicken können, fühlen wir uns auch wieder etwas weniger dumm. Es ist alles menschlich. Ja. Nach Dan Brown kamen dann die ganzen Fantasy wieder. Das hatten wir schon, Harry Potter, Herr der Ringe, bis ins Morgen. Wie heißt das? Heißt das bis ins Morgengrauen? Bis zum Morgengrauen? Nein, ich weiß nicht. Herr der Ringe. Übrigens, Fantasy. Ich hatte gerade eine, gestern habe ich mich an etwas erinnert. Das ist eine ganz, ganz vage Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, wie die Umstände waren, ob es eine Internetdiskussion war, in irgendeinem Forum oder irgendwas. Aber mir fiel ein Fantasy-Werk ein. Ich bilde mir ein, das müsste die Drachenlanze gewesen sein. Es könnte aber tatsächlich sogar Herr der Ringe sein. Das hätte ich mir aber allerdings schon gemerkt. Die große Diskussion, wann spielt dieses Fantasy-Epos? Ist das eine frühe Vergangenheit, eine vorhistorische Vergangenheit, von der heute keine Spuren mehr sind? Eine Vergangenheit, in der es magische Wesen wie Elfen und Hobbits und Halblinge und Orks und all das noch gab und Drachen? Oder ist es eine ferne Zukunft, eine postapokalyptische ferne Zukunft, in der Magie wieder lebt? Das weiß ich. Also deswegen, ich komme auf die Drachenlanze, weil ich hatte ja hier auch schon mal über die vergessenen Reiche, verlorenen Reiche, vergessenen Reiche von Tracy Hickman und Mary Weiss, Tracy Hickman müsste stimmen, bei anderen bin ich jetzt gar nicht sicher, geschrieben. Und da in diesem Zyklus hatten die Autorinnen tatsächlich das als in einem Vorwort erklärt, als Prämisse oder in einem Appendix, dass ihre Fantasy-Welt in einer Zeit nach uns spielt, also in einer Zukunft, in einer postapokalyptischen Zukunft, in der die Magie wieder auferstanden ist. Ob das jetzt bei der Drachenlanze auch der Fall ist, die ja eigentlich nichts damit zu tun hat, oder ob es irgendein ganz anderes Fantasy-Epos war, das weiß ich tatsächlich jetzt nicht, aber ich weiß nur, dass es da ein Argument dafür gab, dass besagtes Epos, und jetzt nehmen wir, also bei der Drachenlanze könnte es stimmen, beim Herrn der Ringe könnte es auch, nehmen wir mal den Herrn der Ringe, es geht um Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln wären ein Hinweis darauf, dass es in einer fernen postapokalyptischen Zukunft spielt, vorausgesetzt, dass diese Welt, dieser Kontinent, auf der sich das befindet, und das ist bei Herr der Ringe ja Mittelerde, und ich glaube, wird allgemein angenommen, dass Mittelerde ein Spiegelbild für Europa sein soll. Mordor wäre der Ostblock. Und das Land jenseits, wo die Elben herkommen, das müsste dann Amerika sein. Ich glaube, so wird das allgemein ausgelegt. Aber ich bin kein Experte. Ihr dürft mich da gerne korrigieren. Und nehmt mich da auch bitte nicht als Experten. Das sind ganz vage Dinge. Wenn das nämlich Europa ist, dann kann es in einer fernen Vergangenheit keine Kartoffeln gegeben haben. Kartoffeln, wie sie der Ohm, der alte Ohm, der Vater von Ham Gamgee anbaut. Und auch Sam, nicht der Vater von Sam Gamgee. Ham Gamgee war der Vater und Sam, genau. Ja, und auch Sam ist ein großer Freund von Kartoffeln. Krumpern? Oder wie heißen die bei Herrn der Ringe? Krumpern ist fränkisch, aber so ähnlich. In der Vergangenheit kann es die nicht gegeben haben in Europa, denn die Kartoffel ist ein amerikanisches Gewächs und hier nicht heimisch. Das muss also in einer fernen, postapokalyptischen Zukunft gegeben haben. Spielen. Die Bratkartoffeln, die im ersten Kapitel vom ersten Buch der Drachenlanze ausgiebig beschrieben werden, für die der Gasthof, den das spielt, bekannt und berühmt ist, die sind ein eindeutiges Hinweis auf eine postapokalyptische Zukunft. Bratkartoffeln. Wir hatten gestern leckere Bratkartoffeln. Wir waren in der Rhön am Rotsee. Da gibt es diese fantastische Räucherforelle, von der ich euch bestimmt auch schon mal vorgeschwärmt habe. Und diese unglaublich guten Bratkartoffeln. Dafür nehme ich auch jede Postapokalypse hin. Für diese Bratkartoffeln lohnt es sich, nicht zu sterben, aber ganze Zivilisation untergehen zu lassen. Auf jeden Fall. So, das ist ein gutes Zeichen. Ich habe Hunger. Ich müsste mal schauen, ob ich in der Küche irgendwas finde oder ob es irgendwas zu essen gibt. Ich wünsche euch was. Ich grüße euch, meine roten und weißen BrüderInnen. Und mit einem Hau.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.